Mikro, Klassik für Kinder.
Jetzt im Herbst, da sieht man ihn manchmal langsam über die Wiesen kriechen. Nein, nein, ich meine nicht unseren Pinguin Pudding. Der lässt sich entschuldigen für heute, der ist schon im Urlaub. Ich meine den Nebel. Und wenn ich dann so am Fenster stehe und rausschaue und so die Nebelschwaden vorbeiziehen, hey, dann finde ich das immer ganz, ganz toll irgendwie. Also so geheimnisvoll und märchenhaft und fast ein bisschen unheimlich manchmal. Um diese wunderbare Herbsterscheinung geht's heute. Hier ist der Alex und ich tauche mit euch ab in den Nebel.
Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen.
Ja, der goldene Herbst, der ist bald vorbei, dann ist das ganze Laub weg und damit auch das Gold. Heute Nacht wurden die Uhren auf Winterzeit umgestellt, das heißt, die dunkle Jahreszeit ist angebrochen. Die Sonne wird schwächer, aber hey, ich habe einen Lichtblick. Das heißt, es ist gar nicht mehr so lange hin bis zum 1. Dezember und von da aus ist es dann gar nicht mehr so weit bis Weihnachten. Und außerdem kommt ja jetzt auch noch eines eurer Lieblingsfeste, Halloween. Übermorgen gehen die Geister um und danach beginnt der November, der Geister- und Nebelmonat. Und diesen Nebel, den gibt's besonders viel in Moorgebieten, zum Beispiel dort, wo unsere Doremikro-Reporterin Uta Seiler wohnt, in der Nähe vom Ampermoos. Eines Morgens hat sie sich mit Paula zusammen auf den Weg gemacht, direkt ins Moor. Die hatten dort nämlich eine Verabredung mit einem lustigen Gesellen.
Es ist jetzt 7:30 morgens und wir laufen jetzt zusammen ins Ampermoor in Kottgasering. Sieht aus, als ob da einfach gar nichts wäre. Mal wie eine Wand.
Überall ist es weiß, soweit das Auge reicht. Ein Ozean aus Milch? Eine riesige Skipiste? Nein, eine Suppe. Eine sehr besondere Suppe. Denn man kann sie zwar sehen, aber nicht anfassen. Essen oder riechen kann man sie auch nicht. Ein paar Zutaten sind aber schon nötig. Welche, das weiß unser Experte. Der 5-Sterne-Suppenkasper. Aber wo bleibt er denn?
Entschuldigung, hier spricht der 5-Sterne-Suppenkasper. Ich wollte ja zu euch kommen und das Nebelsuppenrezept verraten, aber leider sehe ich da echt schwarz. Weiß. Viel zu viel weiß. Ich hab mich voll verfahren. Aber in 10,5 Sekunden bin ich da. Bis gleich. Tschüssi.
Na toll. Und jetzt? Oh Mann. Apropos Mann. Wenn der 5-Sterne-Nebelsuppen-Kasper nicht kann, frage ich einfach meinen Mann und Nebelsuppen-Privatexperten Martin. Er ist zwar kein Koch, aber Physiker. Und kochen kann er auch gut. Der weiß bestimmt, was es braucht für eine richtig gute Nebelsuppe.
In die Einkaufstüte gehört unbedingt Luft. Dann Wasser, Dampf, also Feuchtigkeit. Und als letztes ein kalter Boden. Denn an dem kalten Boden bildet die Feuchtigkeit dann den Nebel. Es entsteht sozusagen eine Wolke, aber nicht im Himmel, sondern die Wolke liegt auf dem Boden auf.
Man hört jetzt Wasser, obwohl es gar nicht regnet. Vielleicht vom Nebel?
Da, wo Paula wohnt, gibt es viel Nebel, im Ampermoos. Morgens, wenn der Himmel blau ist, wabert hier unten oft der Nebel herum. Heute ist er aber überall, oben und unten. Das ist ziemlich unheimlich. Machen das etwa die Moorhexen oder die Nebelgeister? Fragen wir unseren 5-Sterne-Nebelsuppen-Kasper. Inzwischen müsste er ja da sein.
Hallo? Hallo? Ist da wer? Dieses verflixte ewige Weiß. Ich sehe ja gar nichts. Oder doch?
Da drüben.
Ein Gespenst. Oder ist es eine Moorhexe? Hilfe! Rettet mich!
Im Nebel ist es auch manchmal so, dass man einen Schatten sieht und dann bekommt man ein bisschen Angst, dass da irgendjemand steht und irgendwas macht und irgendwas, was man eigentlich gar nicht darf.
Ich glaube, unser Nebelsuppenkasper ist ein echter Angsthase. Den können wir voll vergessen. Fragen wir also meinen Nebelsuppen-Privatexperten Martin.
Moorhexen und Nebelgeister gibt's natürlich, aber nur in unserer Fantasie.
Wenn man dann näher rangeht, dann verschwindet der Schatten plötzlich. Und dann erkennt man, dass es irgendwie ein Baum ist oder irgendein hoher Strauch oder vielleicht auch mal eine Ente oder so.
Nein, bitte nicht. Liebe Ente, liebe Moorhexe, lass mich bitte in Ruhe. Ich verspreche, ich bin ab sofort immer pünktlich und nett und Entenbraten streiche ich auch von meiner Speisekarte. Hochheiliges Suppenkasper, Ehrenwort.
Hey Suppenkasper, wir sind's. Ich sag doch, der Suppenkasper ist voll daneben.
Wie? Was? Wo bin ich bitte? Oh, ihr seid's. Ich hab euch ja gar nicht gesehen. Eben stand hier noch eine Moorhexe. Ehrlich, ganz in echt jetzt. Hochheiliges Suppenkasper-Ehrenwort.
Jetzt geht der Nebel so langsam weg und man sieht den blauen Himmel dahinter.
Aber wie geht das, dass die Nebelsuppe einfach so verschwindet?
Also, das geht so, dass die Nebelsuppe, wenn sie fertig gekocht ist, auf einen Löffel gegossen und dann aufgegessen wird. Wenn sie unten im Magen angekommen ist, dann ist der Nebel weg.
Jetzt ist der Nebelsuppenkasper völlig durchgedreht. Also fragen wir wieder unsere Nebelsuppen-Privatexperten.
Wenn die Sonne scheint, wird's warm. Und warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft. Und wenn die Luft sich erwärmt, dann verschwindet der Nebel allmählich, weil der Wasserdampf sich wieder auflöst und unsere Bodenwolke sich verflüchtigt.
Da, wo wir vorhin nichts gesehen haben, da sieht man jetzt die Häuser und die Bäume und die Sträucher ziemlich gut.
Es fühlt sich an, als würden wir aus einer anderen Welt zurückkommen, aus der Nebelwelt. Und die ist irgendwie auch ganz schön.
Der Reigen seliger Geister war das von Christoph Willibald Gluck. Und so ein Geist tanzt natürlich am liebsten, wenn's dunkel ist und noch besser, wenn's neblig ist. Was ist denn jetzt eigentlich genau so ein Nebel? Wolken, sichtbare Luft, Rauch? Hm. Unsere Doremikro-Reporterin Susanne Michael wollte genau das herausfinden und hat sich auf die Suche nach dem Nebel gemacht.
Es ist jetzt schon ein bisschen dunkel geworden, es dämmert schon ein bisschen. Wir sind auf einem Feld, ganz in der Nähe fließt ein Fluss vorbei und ja, wir warten jetzt auf den Nebel.
Wir sind ganz allein hier, es ist sehr still.
Merkst du es? Es wird auch langsam kühler.
Da vorne sind Nebelschwaden.
Aber warum ist das so, dass plötzlich Nebel aufzieht, so wie ich es in der Natur erlebt habe? Erklären kann uns das der Wetterexperte Michael Sachwi. In der Luft befinden sich allerkleinste Teilchen, sogenannte Moleküle, die wir zunächst nicht sehen können.
Und wenn die Luft auf einen bestimmten Wert sinkt, dann ist es wirklich, dass explosionsartig diese Wassermoleküle sich verdichten. Sie werden größer. Das so rasend schnell, dass sie mit einem Male so groß sind, dass wir sie sehen können. Mit einem Male wird die Sicht eben ganz schlecht, weil diese vielen Wassertröpfchen verhindern, dass wir weit gucken können. Und der Meteorologe, der sagt auch, jetzt ist Nebel und zwar genau dann, wenn wir nicht weiter gucken können als 1 Kilometer.
Es ist richtig kühl hier. Gut, dass ich eine dicke Jacke anhabe.
Und es fühlt sich auch irgendwie nass an. Also wir sind jetzt mittendrin im Nebel.
Besonders wenn ein leichter Wind geht, dann fühlt sich die Haut und auch die Kleidung und auch das Haar ziemlich klamm an. Und das liegt einfach daran, dass uns diese kleinsten Wassertröpfchen in der Luft auch benetzen.
Nebel gibt es übrigens vor allem im Herbst. Das hat wieder damit zu tun, dass es in dieser Jahreszeit einfach kühler ist und die Sonne nicht mehr die Kraft hat wie im Sommer, erklärt Michael Sachwi.
Im Herbst, da steht die Sonne relativ niedrig am Himmel und sie beginnt auch erst spät aufzusteigen. Und das ist die große Chance sozusagen für den Nebel, denn der Nebel braucht die Kälte. Erst wenn die Lufttemperatur auf einen ganz bestimmten tiefen Wert abgesunken ist, was wir ja in den langen Herbstnächten eher erleben, dann vermag sich der Nebel zu bilden und er kann sich dann auch länger halten.
Jetzt ist es richtig unangenehm hier draußen. Es ist kalt, nass und ich finde es auch ehrlich gesagt unheimlich jetzt hier. Die Bäume da vorne, die sehe ich jetzt nicht mehr. Vorne habe ich die noch gut gesehen und jetzt sehe ich sie nicht mehr.
Ein bisschen Angst habe ich schon.
Weil wir es eigentlich nicht gewohnt sind, dass wir gar nicht so weit blicken können, sondern dass alles so schemenhaft versteckt ist, wenn der Nebel ist. Und er verschluckt ja wirklich die Gegenstände und die Häuser und die Bäume. Und man sieht sie nur so schemenhaft. Und das ist eigentlich ein unheimliches Gefühl, weil wir es normalerweise nicht gewohnt sind.
Weise alte Eule auf der Eiche, sahst gar viel von deinem Reiche. Sprichst du kaum, vernimmst du umso mehr. Gäb was drum, wenn ich solch weiser Vogel wär.
Ja, die Eulen haben's gut. Die haben ja super Augen und sehen einfach alles im Dunkeln, ganz ohne Brille oder Handylampe. Ich bin ja im Herbst auch gern mal draußen, wenn's dunkel ist, aber ich freue mich dann auch immer wieder, wenn ich heimkomme und es mir zu Hause gemütlich machen kann. Sophie und Nick in unserer folgenden Geschichte von Silke Wolfrum, Die wollen auch nach Hause und deswegen nehmen sie eine Abkürzung. Die beiden sind nämlich etwas spät dran, sie hatten zusammen Geigenunterricht und danach haben sie etwas getrödelt und ihre Abkürzung geht über einen alten Friedhof. Da wird schon lange niemand mehr begraben und Sophie und Nick sind dort schon tausendmal gewesen und haben die Eichhörnchen gefüttert. Also warum sollen sie nicht auch heute einfach mal da durch den Friedhof laufen? Es wird ja gerade erst dunkel.
Quietschend öffnete sich die Friedhofstür. Das Laub raschelte unter den Füßen von Sophie und Nick, als sie den Kiesweg entlang gingen. In der zunehmenden Dunkelheit waren die Grabsteine, Steinfiguren und Kreuze nicht gut zu erkennen. Tagsüber wurden Touristen durch diesen Friedhof geführt, denn hier lagen einige Berühmtheiten: Erfinder, Architekten, Musiker, Maler. Der Weg, den Sophie und Nick so gut kannten, kam ihnen an diesem Abend doch anders vor. Vor allem, weil immer mehr dünne Nebelschwaden über den Boden zogen. Hätten sie nicht auch schon längst zu der Abzweigung an dem Grab mit dem Löwenkopf kommen müssen? Der Weg kam den beiden plötzlich viel länger vor als sonst. Und so richtig wohl fühlten sie sich nicht. Was war das? Ein Eichhörnchen? Sophie und Nick umklammerten ihre Geigenkoffer fester und gingen weiter. Da hörten sie auf einmal Stimmen. Heisere Stimmen, irgendwo ganz in der Nähe. Nahm da noch jemand die Abkürzung? Vielleicht Vampire, flüsterte Nick und kicherte etwas zu schrill. Hör auf! Sophie fand das jetzt nicht lustig, zumal der Nebel immer dichter wurde. So dichten Nebel hatten sie hier noch nie gesehen. Sie konnten ihre eigenen Füße gar nicht mehr erkennen und alles rechts und links von ihnen verschwamm zu einem undurchsichtigen, unheimlichen Etwas. War das da vorne ein Baum oder ein Kreuz? Ein Grabstein? Unwillkürlich blieben sie stehen. Da stand doch jemand. Ganz deutlich hörten sie zwei Stimmen.
Niemals, du windiger Stümper! Du wagst es!
Kurz waren sie erleichtert. Sie waren also nicht allein auf dem Friedhof. Aber irgendetwas gefiel ihnen nicht an den Stimmen. Stritten die beiden Männer? Komm, flüsterte Sophie, und sie gingen weiter. Das Geräusch ihrer Schritte klang jetzt plötzlich viel zu laut. Wenn nur dieser Nebel weg wäre. Er umhüllte die Kinder wie ein feuchter, kalter Schleier. Sophie zog das Handy aus ihrer Jackentasche. Ich rufe jetzt Mama. Au! Was ist? Flüsterte Nick. Sophie war über irgendwas gestolpert. Der Bildschirm ihres Handys leuchtete auf. Sophie schaltete auf die Taschenlampenfunktion. Sie war über ein Grab gefallen. Offensichtlich waren sie schon lange vom Weg abgekommen. Friedrich Stümpf, las Sophie in goldenen Buchstaben auf dem Grabstein. Das war doch dieser Musiker. Letztes Jahr hatten sie mit der Klasse einen Ausflug auf den alten Friedhof gemacht, um dieses und das Nachbargrab anzusehen. Dort lagen nämlich zwei Musiker der Stadt, die sich ihr Leben lang gestritten hatten, wer der bessere von ihnen war. Das hatte jedenfalls die Lehrerin erzählt. Sophie leuchtete mit ihrem Handy zum Grab daneben, aber ihr Lichtstrahl fiel auf etwas anderes. Da! Ganz plötzlich sahen die Kinder zwei Gestalten, direkt vor ihnen. Beinahe wären sie in sie hineingerannt. Sie trugen unförmige Umhänge und drehten ihnen den Rücken zu. Waren das Menschen oder Steinfiguren?
Hallo,
rief Nick. Da drehten sich die beiden um. Nick und Sophie ließen vor Schreck fast ihre Geigenkästen fallen. Die beiden Gestalten trugen braune, lange Mäntel mit Kapuzen. Doch unter den Kapuzen war kein Gesicht, nur Nebel.
Aus dem Nebelkopf der rechten Gestalt drang nun ein heiseres Wen haben wir denn da? Nick und Sophie wollten weglaufen. Aber hinter ihnen stand plötzlich die andere Nebelgestalt. Sie spürten einen eiskalten Hauch im Nacken.
Zwei Schiedsrichter, sagte die heisere Stimme hinter ihnen. Wie ich sehe, seid ihr auch Musiker. Nun, dann habt ihr sicher schon von Friedrich Stümpf und Franz Mehltau gehört.
Weder Nick noch Sophie brachten einen Ton heraus.
Na?
Fragte die Nebelgestalt vor ihnen mit einem so bedrohlichen Unterton, dass beide schlagartig nickten.
Gut, sagte die Stimme hinter ihnen. Dann sagt ihr uns jetzt, wer von uns beiden der bessere Musiker ist. Aber Vorsicht, wenn ihr die falsche Antwort gebt, bleibt ihr für immer hier.
Nick und Sophie waren starr vor Entsetzen. Was sollten sie tun? Es war ja klar, dass jede Antwort nur falsch sein könnte. Würden sie sagen, Friedrich Stümpf sei der Bessere, wäre Franz Mehltau erbost und umgekehrt. Der Nebel war nun so dicht, dass selbst der Schein von Sophies Handy kaum noch dagegen ankam. Sie konnten nichts mehr um sich herum erkennen. Flucht war ausgeschlossen.
Na,
sagte eine der Nebelgestalten noch einmal.
Sie sind beide gleich, stammelte Nick.
Ja?
Die beiden Nebelgestalten rückten noch näher. Nick und Sophie pressten ihre Geigenkästen wie ein Schutzschild an ihre Körper.
Ihr seid beide gleich schlecht.
Hatte Sophie das wirklich gesagt? Ja, hatte sie. Sophie selbst wunderte sich darüber, denn es war ihr so vorgekommen, als hätte ihre Geige ihr diese Worte eingeflüstert. Ja, tatsächlich. Vielleicht war sie nun völlig verrückt geworden, aber ihre Geige hatte zu ihr gesprochen und ihr die Worte vorgesagt. Und zu ihrer Verwunderung sagte Nick nun,
»Eure Musik kann nur schlecht sein, wenn sie nur zum Streit führt.«
»Du wagst es!« schrie eine der Nebelgestalten. Und eine schreckliche Nebelhand stieß aus ihrem dunklen Umhang. Sie wollte Nick packen.
Doch im gleichen Moment öffnete Nick seinen Geigenkasten, und das ließ den Nebelmann zurückschrecken. Hatte auch Nicks Geige zu ihm gesprochen? Nick setzte die Geige an und begann zu spielen. Und auch Sophie holte ihre Geige hervor und setzte mit ein. Die Melodie der beiden klang wunderschön, sanft, versöhnlich, himmlisch. Ihre Geigenlehrerin wäre entzückt gewesen. So harmonisch hatten die zwei noch nie miteinander gespielt. Die beiden vergaßen beinahe die Gefahr, in der sie schwebten. So sehr zog sie ihre eigene Musik in den Bann. Ihre Hände liefen wie von allein über die Saiten. Die Nebelmänner wichen zurück, aber sie gaben sich nicht geschlagen. Plötzlich begannen noch zwei Streichinstrumente zu spielen. Sie klangen dunkel und unheimlich. Die Nebelmusiker hatten auf einmal auch Instrumente in den Händen. Ein Cello und eine Bratsche. Doch sie kamen gegen die Melodie von Nick und Sophie nicht an. Im Gegenteil, sie mussten sich dieser Musik anpassen. Sie mussten ihr folgen. Und so kam es, dass aus dem Friedhofsnebel nun die harmonischen Töne eines Streichquartetts aufstiegen und leise durch die Dunkelheit schwebten. Sophie und Nick spielten und spielten, vielleicht sogar die ganze Nacht. So lange jedenfalls, bis der Nebel immer dünner und dünner wurde, bis er schließlich ganz verschwand. Die Instrumente der beiden Nebelmänner wurden immer leiser und leiser, bis nichts mehr von ihnen zu hören und zu sehen war. Da packten die beiden Kinder ihre Geigen und rannten so schnell sie konnten zum Ausgang. Quietschend fiel das Tor ins Schloss.
Zwei Tannenwurzeln, groß und alt, unterhalten sich im Wald. Was droben in den Wipfeln rauscht, das wird hier unten ausgetauscht. Ein altes Eichhorn sitzt dabei und strickt wohl Strümpfe für die zwei. Die eine sagt Knick, die andere sagt Knack. Das ist genug für einen Tag.
Kuulemme ääniä kuutamo yö. Me kuljemme kaikki kuin sumussa täällä. Ja kuulemme ääniä kuutamo yö. Me astumme hyllyvän sammalen päällä. Ja illan on varjoa ihmisen syy. Jos kaksi yhteen laulaa, yön helmassa toistansa huhuilevaa, ja varjoa kaksi jos lempien kaulaa, se sentään on ihanaa.
Gehen in einem Nebel, hieß dieses Lied aus Finnland. Da gibt's natürlich auch ganz viel Nebel. Und nicht nur draußen in der Natur kommt Nebel vor, sondern auch drinnen, also das ist dann künstlicher Nebel. Auf vielen Theater- und Opernbühnen der Welt, da ziehen häufig Nebelschwaden über die Bühne und dann wird's auch gleich viel unheimlicher und gruseliger. Wie das genau geht, wie man Nebel auf der Bühne aufziehen lässt, hat sich Susanne Michael mal erklären lassen. Erst von Elias, der hat zu Hause auch eine Nebelmaschine. Und dann war sie noch in der Staatsoper in München. Dort gibt es gleich mehrere Nebelmaschinen.
Ich habe seit Längerem eine Nebelmaschine, die brauche ich für meine Partys. Und es geht eigentlich alles voll automatisch. Das ist ein kleiner Kasten, da muss man also eine Flüssigkeit einfüllen. Genau, und das funktioniert halt mit Strom. Und wenn ich da drauf drücke, dann kommt voller Nebel raus. Da kommt also nicht wenig Nebel raus. Da muss man auch manchmal husten, wenn man die zu lange anschaltet. Es ist ein richtig toller Effekt mit den Disco-Lichtern, weil sie sehen dann im Nebel so aus, als wären sie Laserstrahlen.
Aber nicht nur für Partys mit cooler Musik macht sich Nebel sehr gut, sondern auch auf der Theaterbühne. An der Bayerischen Staatsoper in München wabern fast bei jeder dritten Aufführung Nebelschwaden herum, erklärt Franz Meyer von der Bühnenmaschinerie.
Wir können Effektnebel machen, zum Beispiel wie beim Ofen, wenn man heißes Wasser irgendwo reinschüttet oder kocht. Dann können wir Nebel erzeugen, wie es jetzt auch im Herbst ist, auf den Straßen in der Früh, dass alles so dunstig ist und alles mit einem Dunst durchzogen ist. Da sieht man dann zum Beispiel auch Scheinwerferstrahlen recht schön drin oder eben den Bodennebel.
Solcher Bodennebel wird an der Staatsoper mit einer Maschine erzeugt, die viel größer ist als die von Elias zu Hause, aber ähnlich aussieht.
Das ist ein relativ großer Kasten. Da haben wir das Nebelfluid drin. Das ist eben diese spezielle Nebellösung. Die wird dann verdampft. Die läuft über ein kleines Rohr, das total stark erhitzt wird, über 280 Grad. Und dann wird der Nebel da drin verdampft und kommt eben als Wolke raus. Und dann haben wir noch destilliertes Wasser. Das wird sozusagen gekreckt, das heißt zerstäubt. Und dieses zerstäubte Wasser verbindet sich mit dem Nebel und dadurch wird er so richtig schön schwer und wabert am Boden. Wenn man irgendwelche düsteren Szenen auf der Bühne darstellen möchte, zum Beispiel irgendeinen See, der mit einer Nebelschicht überzogen ist, oder generell, wenn man diese Effekte darstellen möchte, wie im Herbst, dass die Landschaft am Boden komplett voll ist mit Nebel und das Ganze so ein bisschen gespenstisch ausschauen soll, dann verwendet man oft gerne mal Bodennebel.
Wenn es dagegen nicht nur am Boden, sondern auf der gesamten Bühne nebelig und düster werden soll, kommt eine andere, etwas kleinere Maschine zum Einsatz. Mit der kann man sogar unterschiedliche Dichten des Nebels erzeugen.
Die Maschine ist zwar klein, hat aber einen wahnsinnig großen Nebelausstoß. Das heißt, die Wolken, die da rauskommen, sind sehr, sehr groß. Und je nachdem, welches Nebelmittel man verwendet, bleibt der Nebel auch entweder sehr lange stehen oder verschwindet sofort.
Wenn eine Opernvorstellung mit Nebel ansteht, tüfteln Franz Mayer und seine Kollegen schon Wochen vorher, wie der Nebel am besten in Szene gesetzt werden kann.
Also, dass der Nebel erscheint, ohne dass man sieht, wo er herkommt, ist halt eine der schwierigen Aufgaben bei uns. Dafür sind wir auch da. Und da werden dann oft ganz spezielle Sachen auch verbaut. Da werden dann Rohrleitungen in den Kulissen verbaut. Oder man schaut, dass der Nebel erst gegen irgendeine Wand prallt und sich dann ganz langsam und vorsichtig im Raum verteilt. Oder was natürlich auch möglich ist und immer wieder gemacht wird, ist, dass wir die Bühne einnebeln, bevor der Vorhang aufgeht. Dann steht der Nebel schon schön verteilt im kompletten Raum. Und wenn sich dann der Vorhang öffnet, ist alles vernebelt und der Zuschauer sieht nur die Szene und sieht nichts, wo der Nebel herkommt.
Die unterschiedlichen Maschinen werden übrigens mit einer Fernbedienung gesteuert und können sogar miteinander verbunden werden, um besonders tolle Effekte zu erzielen. Das war zum Beispiel bei der Oper Il Trittico von Puccini so. Da gab es viel Nebel auf der Bühne. Dean Paul war damals Sänger und musste von hinten durch einen riesengroßen Tunnel gehen, der aufgebaut war. Die Bühne war komplett in Nebel eingehüllt. Keine leichte Aufgabe.
Ja, es war ein bisschen krass am Anfang. Ich konnte überhaupt nicht sehen. Und dann auch, wenn man im Tunnel ist, man hört nur seine Stimme. Ich kann kein Orchester dann hören, singen. Ich könnte nichts sehen, kein Dirigent sehen, nichts. In dem Moment, ja, tatsächlich hat man wirklich Angst. Ja, Gott sei Dank ist es gut gelaufen, aber war es ja nicht bemerkt von Leuten.
Ansonsten macht Dean Paul der Nebel auf der Bühne beim Singen eigentlich nichts mehr aus.
Wenn man ein großes Einatmen nehmen muss, dann war es wie sofort, man musste einfach ein bisschen husten. Man gewöhnt sich wirklich daran. Man braucht Nebel, um eine Atmosphäre oder etwas zu bauen.
Obwohl Bühnennebel auch etwas komisch riecht, ist er aber ungefährlich.
Das sind zwar chemische Stoffe, die absolut ungiftig sind. Also man könnte diese Nebelflüssigkeit vielleicht sogar trinken. Allerdings, wenn das Ganze natürlich durch diesen Verdampfer durchläuft und erhitzt wird, dann entstehen dabei halt Gerüche. Also es ist nicht sonderlich schlimm, aber es ist halt so ein leichter, süßlicher Geruch, der in der Luft liegt und der einem vielleicht ein wenig komisch und fremd vorkommt.
Obwohl Franz Mayer inzwischen bei unzähligen Vorstellungen Nebel auf die Bühne gebracht hat, ist es für ihn doch immer wieder eine schöne Herausforderung.
Natürlich macht es Spaß, auch solche Effekte auf der Bühne einzusetzen, weil man natürlich da auch ein Teil von der Produktion und von der Vorstellung wird und dann den Zuschauern draußen richtig tolle und schöne Effekte bieten kann und die sich dann natürlich auch wundern, wo auf einmal dieser Nebel herkommt oder wie diese Effekte funktionieren. Da ist ja auch dann ein bisschen Magie mit dahinter für den Zuschauer und wenn man das dann produzieren und erzeugen kann, dann macht einem das natürlich schon Spaß und Freude, den Zuschauern sowas bieten zu können.
Also, ich muss ja sagen, ich mag diesen süßen Geruch von Nebelmaschinen total gern. weiß jetzt nicht, ob das gesund ist, das einzuschnaufen, aber es riecht jedenfalls ganz gut. Übrigens, wenn man mal keine Nebelmaschine zufällig zur Hand hat, so für den Spuk zu Hause, dann kann man sich einfach mit Wasserdampfnebel machen, ne? Also mit einer Teetasse zum Beispiel oder einem gefüllten Suppenteller. Ist nicht so gruselig, aber riecht auch sehr lecker.
Im dichten Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig. Im dichten Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig. Im dichten Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig. Dicke Fichten sind wichtig im dichten Fichtendickicht.
Mit einer Nebelmaschine kann man auf der Bühne künstlich Nebel herstellen, das haben wir ja gerade vorhin erfahren. Aber auch wir Menschen verwandeln uns an kalten Herbst- und Wintertagen in Nebelmaschinen. Plötzlich kommen da so dicke weiße Rauchwolken aus dem Mund. Was passiert da dann eigentlich genau? Doremikro-Reporterin Veronika Baum hat es für uns herausgefunden.
Immer wenn ich ausatme, hängt so eine weiße Wolke neben meinem Mund.
Das macht Spaß. Antonia liebt dieses Spiel mit ihrem Atem, wenn es draußen so richtig kalt und ungemütlich wird.
Ich tue manchmal so, als ob ich rauche und dann kommt halt der Dampf aus meinem Mund. Oder ich singe und dann ist es ganz lustig, weil da steigen die richtig nacheinander hoch, ganz viele.
Wie die Rauchzeichen der Indianer. An manchen kalten Tagen sieht es so aus, als ob plötzlich die ganze Welt rauchen würde. Babys, Kinder, Erwachsene. Jedem kommt eine dicke, weiße Rauchwolke aus dem Mund. Die Luft, die wir ausatmen, ist plötzlich ganz weiß. Woher kommt das?
Das liegt an der Kälte der Luft. Es ist so, die Luft, die wir atmen, enthält ja immer auch Feuchtigkeit. Wenn das nicht so wäre, hätten wir keine Wolken. Das ist die Feuchtigkeit.
Christian Freuer arbeitet beim Deutschen Wetteramt in München und kennt sich mit Wolken und Nebel gut aus. Unser Atem ist natürlich nicht so feucht, dass man das Wasser in der Atemluft sehen kann, erklärt er. Unser Atem enthält Wasser in Form von Wasserdampf und der ist erstmal unsichtbar. Der Unterschied zwischen der warmen, feuchten Luft, die wir ausatmen, und der kalten Herbstluft lässt den Atem sichtbar werden.
Durch die Wärme, also die Körperwärme, die du auch ausatmest, und die ganz kalte Luft, wird der Dampf produziert.
Dahinter steckt ein Naturgesetz oder Physik, wie Wettermann Christian Freuer sagt.
Nun ist es ein physikalisches Gesetz, dass warme Luft mehr Feuchte enthalten kann als kalte. Wenn nun also warme, feuchte Luft sich ganz schnell ganz stark abkühlt, dann bilden sich Wassertröpfchen, denn es ist jetzt zu viel Feuchtigkeit in der Luft, die muss irgendwie raus.
Etwas ganz Ähnliches kennt ihr vielleicht vom Nudelwasserkochen. Hier trifft der warme Wasserdampf, der beim Kochen aufsteigt, auf den kalten Topfdeckel. Und am Deckel bilden sich dann lauter kleine Wassertropfen. Beim Ausatmen in der kalten Herbstluft ist das fast genauso. Die kalte Luft kann nicht die ganze Feuchtigkeit aufnehmen,
die in der warmen Atemluft gespeichert ist. Und genau diese überschüssigen Wassertröpfchen sind dann plötzlich zu sehen, als kurzer weißer Nebelhauch.
Nebel sind winzig kleine Wassertröpfchen. Die sind so klein, dass sie noch gar nicht runterfallen. Dafür sind sie viel zu leicht. Das können sie erst, wenn die einzelnen Tröpfchen größer werden. Wenn immer mehr Wasser zu Tröpfchen wird, dann werden auch große Tropfen draus. Dann bildet sich erst eine Wolke und da fällt dann auch als Regen das Wasser raus.
Nebel ist also eine sichtbare Vorstufe von Regen. Besonders deutlich sieht man den weißen Atem im Herbst, wenn die Luft draußen nicht nur kalt, sondern auch besonders feucht ist. An diesen Tagen kann die Luft die Feuchtigkeit unserer Atemluft nicht zusätzlich speichern und man kann beim Ausatmen den weißen Atemnebel sehen. Aber wenn im Winter die Atemluft sichtbar wird, ist dann womöglich auch die Luft zu sehen, die uns durch eine andere Körperöffnung verlässt?
Nein, die Pupse kann man nicht sehen, denn das, was da rauskommt, ist ein Gas, das mit Luft nicht viel zu tun hat und es ist keine Feuchtigkeit drin.
Na dann, Glück gehabt.
Dore Mikro.
Solchen Monat muss man loben. Keiner kann wie dieser toben, keiner so verdrießlich sein und so ohne Sonnenschein. Keiner so in Wolken maulen, keiner so mit Sturmwind graulen. Und wie nass er alles macht. Ja, es ist eine wahre Pracht. Seht das schöne Schlackerwetter und die armen welken Blätter, wie sie tanzen in dem Wind und so ganz verloren sind. Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt und sie durcheinander wirbelt und sie hetzt ohn Unterlass. Ja, das ist Novemberspaß.
Wisst ihr, wo es noch oft neblig ist? Am Meer und auf dem Meer. Und deswegen hat jedes Schiff eine laute Hupe, ein Nebelhorn, ne? Weil man als Kapitän auf dem Meer im Nebel nicht besonders weit sehen kann, aber hören kann man trotzdem. Und dann kann man ausweichen und stößt nicht zusammen mit den anderen Schiffen. Ja, also so ein Nebelhorn ist eigentlich eine schöne Sache. Das haben auch die Dorfbewohner am Wintersee festgestellt. Der liegt irgendwo in den Bergen und da fahren immer zwei Schiffe hin und her. Und die hatten erstmal gar kein Nebelhorn. Wie haben die das dann gemacht im Nebel, damit die nicht zusammenstoßen? Hört ihr jetzt in unserer Geschichte.
Der Wintersee ist ein kleines, aber tiefes Gewässer mitten in den Alpen. Er ist ein bisschen länglich, so wie eine riesige Badewanne. Zwei Dörfer liegen am Ufer des Wintersees, Bergstein und Steinberg. Bergstein an der einen Seite, Steinberg an der anderen. Normalerweise können sich die Bergsteiner mit den Steinbergern durch Handzeichen verständigen, weil der See ja nicht sehr groß ist. Aber an 320 Tagen im Jahr herrscht dichter Nebel am Wintersee und deshalb gibt es zwei Schiffe, mit denen die Dorfbewohner ans andere Ufer fahren können, um dort einen Besuch abzustatten. Ein Schiff liegt meistens am Steg von Steinberg und das andere auf der gegenüberliegenden Seite in Bergstein. Der Schiffsverkehr ist so geregelt, dass einmal pro Stunde die Schiffe ablegen, sich in der Mitte treffen, am anderen Ufer anlegen und dann wieder zurückfahren. Damit bei Nebel die beiden Schiffe in der Mitte vom See nicht zusammenstoßen, rufen die beiden Kapitäne, der Untersteher Franz und der Oberleitner Schorsch, von ihren Schiffsbrücken herunter in die Nebelsuppe hinein: Vorsicht! Achtung!
aufpassen!
Also, um genau zu sein, der Untersteher Franz ruft immer
Achtung,
wenn er gut gelaunt ist. Und wenn er schlecht gelaunt ist, dann ruft er
Grutze, fünfmal aufpassen, sag ich!
Der Oberleitner Schorsch ist ehrlich gesagt meistens schlecht gelaunt. Deshalb ruft er auch meistens
Schaut's, dass weiterkommt's, Bagage-Elendige!
So geht das dann den ganzen Tag hin und her.
Grutze, fünfmal Obacht geben, Deppen! Silberdepp, aufpassen!
Die Dorfbewohner stört dieses ständige Gerufe schon lange und vor allem das Gefluche. Sie sind sich einig, es muss etwas getan werden. Beim wöchentlichen Stammtisch der Steinberger und Bergsteiner sitzen die Bürgermeister und die Dorfältesten zusammen und beratschlagen.
Das muss ein Ende haben mit dem Geschrei,
meint der Steinberger Bürgermeister.
Jawohl, das muss er aufhören,
antwortet der Bergsteiner Bürgermeister.
Aber wie?
Mir klemmt den beiden aus Mai mit dem Tesafilm zu,
schlägt der Goschen-Pezi vor, der nicht zu den Allerklügsten im Dorf gehört.
Na, dann können sie ja keine Durchsagen mehr machen für die Fahrgäste,
winkt der eine Bürgermeister ab.
Nein, was die zwei brauchen, ist ein Nebelhorn.
Genau, ein Nebelhorn,
freut sich der Goschen-Pezi.
Ein Nebelhorn auf dem Kopf auf.
Nicht auf dem Kopf, ans Schiff dran. An jedes Schiff eins, dann hat sich's ausgeflucht. Also wer ist dafür? Arm hoch, einstimmiger Beschluss. Die zwei Schiffe vom Wintersee bekommen ein Nebelhorn. Prost.
Keine drei Tage später sind die beiden Schiffe vom Wintersee mit riesigen bronzefarbenen Nebelhörnern ausgestattet. Die zwei Kapitäne machen natürlich gleich eine Testfahrt. Um Punkt 12 am Mittag starten sie ihre Schiffe, wie immer der eine in Steinberg, der andere in Bergstein. Und als sie beide auf die Mitte vom See zusteuern, fangen sie mit ihren Nebelhörnern zu hupen an.
Oh mein, ist es laut,
schreit der Untersteher Franz.
Außer meinem eigenen Horn höre ich gar nichts.
Dem Oberleitner Schorsch auf seinem Schiff geht es genauso. Sein Nebelhorn ist so laut, dass er sonst nichts anderes hört. Die beiden schalten ihre Motoren ab.
Du Franz,
ruft der Schorsch.
Das ist ja recht ein Schmarrn mit den Nebelhörnern. Ich hab von dir gar nichts gehört.
Ich auch nicht,
antwortet der Franz durch den Nebel hindurch.
Du, was machen wir jetzt? Die im Dorf jagen uns glatt über alle Berge, wenn wir ihre schönen Nebelhörner nicht benutzen.
Ich hab eine Idee,
sagt der Schorsch plötzlich.
Wir fahren einfach immer zusammen nebeneinander, dann brauchen wir uns nicht mehr so anblären.
Ja und was? Was machen wir mit den saublöden Nebelhörner?
Musik.
Was?
Ja, Musik halt.
Hör zu, ich spüre das Basshorn. Ja, brutal. Ja, wart, ich spüre mit. Ja, mir fällt da so eine Melodie ein.
Tja, und seitdem ist der Wintersee nicht nur bekannt für sein doppeltes Fährschiff, sondern auch für seine Nebelhornmusikanten. Fahrt doch auch mal hin und hört's euch an. Wo der Wintersee genau liegt, da müsste ich jetzt glatt auf der Karte nachschauen. Ich glaube, irgendwo zwischen dem Karfunkelstein und dem Schabrackenberger Horn. Aber genau weiß ich's nicht.
Ich weiß leider auch nicht genau, wo der Wintersee liegt, aber was ich weiß, wir haben es geschafft, den Nebel zu vertreiben. Jetzt sind Ferien erstmal und wenn ihr wollt, gibt's da noch mehr Doremikro. Am Mittwoch, an Allerheiligen, kommt eine Hörspielgeschichte zu Mozarts Requiem für euch um 17.05 Uhr hier auf BR Klassik. Nächsten Samstag hört ihr die nächste Folge aus unserem Geheimnis-Podcast und am Sonntag dann kommt ein Familienkonzert mit dem Münchner Rundfunkorchester. Und wenn ihr dann noch mehr wollt, dann schaut doch einfach mal im Internet vorbei auf br.de/kinder. Da gibt es ganz viele Doremikro-Sendungen mit Pudding, dem Pinguin, zum Nachhören. Und unseren Musik-Krimi-Podcast, Das Geheimnis, den findet ihr in der ARD-Audiothek. Da könnt ihr ihn zum Beispiel ganz bequem abonnieren und dann verpasst ihr keine Folge. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viele Süßigkeiten. Ganz egal, ob ihr am Dienstag zu Halloween um die Häuser zieht oder nicht. Schöne Ferien und Bis bald. Macht's gut. Euer Alex.
Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.